Nichts ist für die Ewigkeit, sagt der Volksmund. Ich habe das als Kind schon an einem Beispiel gelernt. Wenn wir mal unterwegs waren, kamen an einer Eisdiele vorbei, dann gab es 3 Bällchen Eis. Lecker schleckt man weg, aber man weiß schon, auch dieses Eis, das ist nicht für die Ewigkeit. Man genießt dieses Eis, man lässt sich das Eis schmecken und doch weiß man, wenn man spätestens an der 3. Kugel dran ist, ja, wenn man angefangen hat, diese 3. Kugel wegzuschlecken, dann ist der Genuss des Eises bald vorbei, weil es nicht dauerhaft ist, nicht für die Ewigkeit gedacht. Ich möchte euch gern den vorgeschlagenen Predigttext für den heutigen 16. Sonntag nach Trinitatis vorlesen. Das sind Worte aus dem 2. Brief des Apostels Paulus an seinen Schüler Timotheus. Und man kann diesen Worten, man kann ihnen anhören, ja, Paulus merkt auch, er ist jetzt sozusagen an der 3. Kugel seines Eises angekommen. Sein irdisches Leben wird vielleicht nicht mehr lang andauern. Aber lasst uns mal hören, was er da für Worte an seinen Schüler Timotheus weitergibt. Er schreibt dort: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, noch meiner, der ich sein Gefangener bin, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die er uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Jetzt aber offenbart ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Christus Jesus, der dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Paulus ist gefangen. Sein Glaube, sein mutiges Bekenntnis zu Jesus Christus hat ihn jetzt in diese Situation gebracht. Er merkt, das kann jetzt ganz schnell zu Ende gehen. Mit dem Staat, dem römischen Staat, hat er sich angelegt. Und trotzdem, er ist da gefangen, weiß, es geht auf das Ende zu. Und trotzdem schreibt er solche ermutigenden, solche wunderbaren Worte an Timotheus. Paulus, der hofft noch, dass er Timotheus noch einmal sehen wird. Und Timotheus, der scheint diese Ermutigung zu brauchen. Und ich bin davon überzeugt, wir als Christinnen und Christen, auch wir brauchen eine solche Ermutigung. Und die brauchen wir immer wieder. Die brauchen wir für unseren Glauben. Die brauchen wir für unser Christsein hier in dieser Welt. Weil wenn wir unseren Glauben leben, dann hat das Konsequenzen. Wenn wir Jesus als Retter dieser Welt bezeugen, wenn wir seinen Ruf zum Glauben weitergeben, wenn wir missionarisch sind oder wenn wir Dinge nicht mitmachen, die wir mit unserem Glauben nicht vereinbaren können, dann machen wir uns angreifbar. Wenn wir zu unserem Glauben stehen, dann schwimmen wir auch nicht selten gegen den Strom. Da schwimmen wir nicht gelten gegen den Mainstream in der Gesellschaft an. Und ganz ehrlich, das ist nicht bequem. Das kann zu Konflikten führen. Das kann zu einem Kampf führen. Und ich glaube, das war schon immer so gewesen. Wer zur Zeit des Apostels Paulus beispielsweise Jesus Christus als Herrn und Heiland bekannt hat, der hat sich ganz schnell mit dem römischen Staat angelegt. Denn im römischen Staat, da war der Kaiser, da war Cäsar gottgleich. Und wer sich geweigert hat, diesen Gott anzubeten, der wurde als Staatsfeind betrachtet. Und für die Christen damals war es unmöglich, das zu tun. Denn sie haben ja gewusst, dass sie nur einen Herrn haben, dass sie nur Jesus Christus haben. Wer im späten Mittelalter bezeugt hat, der Mensch wird allein durch sein Vertrauen, allein durch sein Glauben an Jesus Christus gerecht, der hat auch Anfeindungen erfahren. Und nicht selten konnte es da passieren, dass er dann sogar auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, weil der kirchliche Mainstream damals da ein vollkommen verzerrtes Bild von der biblischen Botschaft hatte. Oder in der Nazizeit in Deutschland, wer nicht bereit war, den Treueeid auf Adolf Hitler abzulegen, der konnte alles verlieren, konnte seinen Job verlieren und im schlimmsten Fall sogar sein Leben verlieren. Karl Barth, der berühmte Theologieprofessor, der hat dadurch seine Professur verloren. Oder wer in der DDR nicht in die FDJ eintrat, wer nicht an der Jugendweihe teilnahm, wer den Konfirmandenunterricht besucht hat, wer katholisch war, wer zur Firmung und zur Erstkommunion gegangen ist, der konnte damit rechnen, dass er ganz viele Benachteiligungen erleben wird. Wer am Marsch für das Leben teilnimmt und sich dort gegen Abtreibung und Euthanasie ausspricht, der bekommt oft Gegenwind. Oder wer die Ehe, wer die Familie als göttliche Stiftung verteidigt, der kann damit rechnen, dass sogar Anschläge auf ihn verübt werden. Freie Theologische Hochschule in Gießen, die hat das erlebt, wie man mit Farbbeuteln dann beworfen wurde, wenn man zu diesem Bekenntnis stand. Oder jetzt ganz aktuell in Berlin die koreanische Besitzerin eines Imbisses. Sie hat als Tapete Bibelstellen angebracht, ganz verschiedene Bibelstellen und auch eine Bibelstelle, die kritisch mit dem Thema Homosexualität umgeht. Das führte bei der Frau zu einer polizeilichen Durchsuchung ihres Imbisses, weil man sie wegen Hass angeklagt hat. Sie würde dort Hasskommentare verbreiten. Für den Glauben einstehen, das erfordert Mut. So war das damals. Und so ist das auch heute. Zeuge für Jesus Christus zu sein, Zeuge für den auferstandenen, den erhöhten Jesus Christus zu sein, und zwar Zeuge für den Christus zu sein, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, das ist nicht bequem. Das führt uns ganz oft in eine Minderheitsposition. Das kann uns ganz oft in eine Außenseiterrolle führen. Aber wer den Weg mit Jesus geht, der kann nicht einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen. Der kann nicht probieren, alle Konflikte möglichst zu umgehen. Wer sich mit Jesus und zu Jesus auf den Weg macht, der muss mit Gegenwind rechnen. Aber der kann, der darf auch damit rechnen, dass Christus, dass der Herr, der erhöhte Herr, auch in solchen Situationen bei ihm ist und ihn nicht allein lässt. Und jetzt sind wir bei Paulus angekommen. Paulus, irgendwann am Ende seines irdischen Lebens, er fordert auf, unerschrocken zu sein, unerschrocken im Glauben zu sein. Er will Timotheus eine Motivation mitgeben, wie so ein Coach, ja, will er ihn anleiten. Steh für deinen Glauben ein, lieber Timotheus. Gott hat uns gerettet, das weiß Paulus. Luther übersetzt das, er hat uns selig gemacht. Er hat uns aus Gnade Rettung geschenkt. Rettung von der Schuld, Rettung vom Tod. Und Paulus weiß, auch wenn er jetzt dabei ist, das dritte Eisbällchen seines Lebens wegzuschlecken, Paulus weiß trotzdem, Christus wird ihm ein Leben schenken. Ein Leben, das von einer viel höheren, von einer viel weiteren Qualität ist, als allein dieses irdische Leben. Und auch selbst wenn es entmutigen kann, wenn Menschen die Rettungsbotschaft Jesus Christus ablehnen. Gott hat als Jesus Christus alles für unsere Rettung getan. Und er hat uns berufen, sagt Paulus. Er hat uns berufen mit dem heiligen Ruf, wir sind seine Kinder. Mann, wir dürfen Gott Vater nennen, was ist das für ein Privileg? Wir sind seine Mitarbeiter. Wir bauen hier mit an seinem Bau, mit an seinem Reich. Und er will uns als Werkzeuge nutzen, als seine Werkzeuge hier in dieser Welt. Er hat uns aus dem Bereich der Dunkelheit, aus dem Bereich des Widergöttlichen, da hat er uns herausgerufen, hat uns in seine Herrschaft hineingerufen. Und in dieser Herrschaft, da ist Paulus vollkommen überzeugt, in dieser Herrschaft, da sind wir und da bleiben wir. Und da wird auch der körperliche Tod nichts mehr dran ändern, dass wir in der Herrschaft des auferstandenen Jesus Christus stehen. Und wer diesen Ruf im Glauben annimmt, wer dem vertraut, der kann es auch ein Stück weit als Vorrecht betrachten, dass er Gottes Willen freudig tun kann. Um unserer Berufung gerecht werden zu können, da hat uns Gott ausgerüstet, hat uns seinen Geist gegeben. Das wurde gerade in der Corona-Krise ganz oft zitiert, den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, nicht den Geist der Furcht, den Geist der Kraft. Dieser Heilige Geist, der vertreibt nämlich die Furcht der Menschen. Und dieser Heilige Geist, der treibt uns dazu an, dass wir uns mutig zu Jesus Christus bekennen, dass wir zu unserem Glauben stehen können, auch wenn wir vielleicht von manchen dafür belächelt werden. Gott hat uns ausgerüstet mit der Botschaft, die wir unter den Menschen weitergeben sollen, mit dem Evangelium, der frohen Botschaft, der guten Nachricht, nämlich dass seine Retterliebe, dass die uns gilt und dass die allen Menschen gilt, vollkommen egal, wer sie sind, aus welchem Land sie kommen. Diese Botschaft, dieses Evangelium, das ist universell gültig und zwar nicht nur hier auf unserer Welt. Das gilt im ganzen Universum, das Gott ins Dasein gerufen hat. Paulus erwähnt Grundlagen. Bei Timotheus sind solche Grundlagen gelegt und das ist ein hohes Gut. Es ist ein hohes Gut, wenn wir menschliche Vorbilder haben, die uns Glauben verkündigt haben, die uns die Worte der Bibel nahegebracht haben, die uns das Vertrauen in Jesus Christus, die uns das vorgelebt haben mit ihrem eigenen Leben. Wir sind von Gott gerettet, berufen, ausgerüstet. Wir haben alles, was nötig ist, dass wir hier als seine Kinder leben können und dass wir wachsen können in unserem Glauben. Und als seine Mitarbeiter dürfen wir, sollen wir seinen Willen tun. Menschen mit Wort und Tat, mit seiner Liebe vertraut machen. Sie für die rettende Botschaft von Jesus Christus zu gewinnen. Und zwar trotz aller Widerstände, die uns da manchmal entgegengehen. Wir haben allen Grund, dass wir unseren Glauben freudig leben, dass wir unseren Glauben bezeugen. Und wir haben keinen Grund, uns für unseren Glauben zu schämen, auch nicht in Deutschland im Jahr 2020. Paulus, der schreibt an die Gemeinde, damals der Welthauptstadt Rom, da schreibt er Folgendes. Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, also die rettet, die selig macht alle, die daran glauben. Und Paulus, der schämt sich auch der Ketten nicht, die er wegen seines Zeugnisses für Jesus Christus trägt. Was Paulus hier schreibt, das können wir ihm abnehmen. Und so erwartet er auch von Timotheus, sei du auch Zeuge für das Evangelium. Schäm dich nicht für deinen Herrn. Schäm dich nicht für das rettende Evangelium. Und das alles, das steht absolut im Einklang mit Worten, die unser Herr selbst gesagt hat. Im Markus-Evangelium, da sagt er: Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn auch schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Oder er sagt: Der mich bekennt vor den Menschen, dem will ich auch mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den will auch ich verleugnen vor meinem himmlischen Vater. Jesus Christus selbst, der hat sich niemals seiner Worte geschämt oder seiner Taten. Weil das waren ja die Worte Gottes, die Taten Gottes selbst, die er vollbracht hat. Er hat sich nie geschämt, wenn er auch gesellschaftliche No-Gos überboten hat. Wenn er auf Menschen zugegangen ist in der Gesellschaft, die eine krasse Außenseiterrolle hatten. Wenn er auf Menschen zugegangen ist, die nach dem religiösen Gesetz nicht rein waren, die man nicht hätte berühren dürfen, mit denen man nicht zusammen hätte essen dürfen. Da hat er sich nie dafür geschämt. Bei ihm, da gab es keine Feigheit vor dem Feind. Und auch in dieser Beziehung, da soll er für uns Vorbild sein. Jesus hat durch sein Leiden und Sterben hat er uns gerettet. Jesus hat den Tod besiegt. Das unvergängliche Leben hat er wiedergebracht. Also das Leben, wie es am Anfang gemeint war, am Anbeginn der Schöpfung. Ein unvergängliches Leben in der Gemeinschaft mit dessen, der das Leben ins Dasein gerufen hat. Ein unvergängliches Leben in der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Und Jesus ist auferstanden. Dieser 16. Sonntag nach Trinitatis, der ist für mich immer irgendwie auch ein Ostersonntag. Da kommt die Osterbotschaft ganz besonders nochmal in unser Leben hinein. Da werden wir nochmal daran erinnert, Jesus Christus ist auferstanden. An seinem Sieg, da haben wir Anteil. Und das ist unumstößlich. Auch wenn es vielleicht in unserem Leben noch so manchen Leidensweg zu gehen gibt. Wir haben Anteil an seinem Sieg, an seiner Auferstehung und an seinem Leben. Wer weiß, welches Ziel er anstrebt, der nimmt auch in der Regel einiges auf sich, um dieses Ziel zu erreichen. Wenn die richtige Motivation da ist, dann kann auch die größte Schwierigkeit in Kauf genommen werden. Und Liebe, die wir erfahren dürfen, die Liebe, die Gott in unser Leben hineingibt, die er uns schenkt, die wir am Kreuz erblicken dürfen. Diese Liebe, die macht auch Opfer bereit. Aber Paulus, der ermutigt Timotheus nicht nur zum Leiden um des Glaubens willen. Paulus spricht auch vom Mitleiden. Denn Timotheus ist in dem rauen Wind, der dem Evangelium entgegenschlägt, nicht allein. Er steht in einer Leidensgemeinschaft mit seinem Retter. Er steht im Geist in einer Gemeinschaft mit Paulus. Und er steht im Geist verbunden mit anderen Christen, die verfolgt werden, die für ihren Glauben leiden müssen. Und das ist auch in unserer Welt nichts Fremdes. In wie vielen Ländern werden Christen wegen ihres Glaubens verfolgt? Kommt es zu mehr als nur einer Polizeidurchsuchung wegen eines unbeliebten Bibelverses? Christen, die stehen im Leiden drin, weil sie dürfen im Leiden auf das Kreuz schauen, dürfen auf den schauen, der gesiegt hat, der das unvergängliche Leben wiedergebracht hat und das uns im Evangelium in seiner frohen Botschaft offenbart. Und der lädt dich ein. Der lädt dich heute Morgen dazu ein. Nimm dieses Evangelium in deinem Leben an. Nimm Jesus Christus in deinem Leben an. Lass dir dieses Ziel vor Augen setzen, auf das du zuleben darfst. Weil dann wirst du merken, dass ganz viele Schwierigkeiten ihre Bedeutung verlieren werden. Und auch wenn man einiges durchmachen muss für den Glauben, auch das hat Jesus gewusst. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Das kann, das soll und das darf nicht kleingeredet werden. Und doch, ich finde, das erscheint in einem anderen Licht, wenn wir uns Jesus Christus, wenn wir uns seinen Sieg immer vor Augen stellen, wenn wir schon wissen, wir sind jetzt in diesem Leben berufen, in der Herrlichkeit dieses Retters zu leben, in der Herrlichkeit dieses guten Gottes zu leben. Und dann dürfen wir wissen, all das ist nicht das Letzte, sondern wir gehen auf Jesus Christus zu. Die Vergänglichkeit ist nicht das Letzte. Wenn wir das dritte Eisbällchen aufgebraucht haben, wenn wir das geschleckt haben, dann wissen wir, Gott wartet auf uns mit einem viel besseren Eis, als wir uns das jemals vorstellen können. Er wartet auf uns mit seiner Herrlichkeit, die an uns schon offenbar geworden ist, die an uns endgültig offenbart werden soll. Wir sind als Gemeinde Jesu Christi, wir sind und wir bleiben Gerettete. Wir sind und wir bleiben von Christus Berufene. Wir sind und wir bleiben ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft, das ist keine Kraft der Furcht. Es ist die Kraft der Besonnenheit. Das ist die Kraft der Liebe, mit der wir ausgerüstet sind. Weil mit uns, da ist der Herr. Da ist der Herr, der den Tod besiegt hat. Da ist der Herr, der das ewige Leben schenkt. Und da ist der Herr, der noch da sein wird, wenn die Mächte, die gegen Jesus und seine Gemeinde ankämpfen, wenn diese Mächte schon lang nicht mehr da sein werden, dann ist dieser Herr noch da. Und lasst uns auf diesen Herrn entgegengehen. Lasst uns unsere Perspektive aus diesem Herrn, aus seinem Sieg an Ostern gewinnen. Lasst uns aufsehen zu Jesus Christus, dem Beginner und dem Vollender des Glaubens. Amen.